Es war abgemacht worden, dass ein Mitglied der jungen Männerabteilung, Nagayasu Masaki, sie am Flughafen treffen sollte. Masaki, der 3 Jahre zuvor im Mai für sein Studium nach Amerika gekommen war, sollte Shinichi und den anderen als Reiseleiter und Übersetzer zur Verfügung stehen. Das Flugzeug hatte Verspätung. Masaki muss es leid gewesen sein, noch länger zu warten, sagte Shinichi mit einiger Besorgnis zu Chujo. Nun, er wollte zusammen mit einer großen Gruppe weiterer Mitglieder für uns einen prächtigen Willkommensgruß arrangieren, antwortete Chujo. Als sie die Ankunftshalle betraten, wimmelte es dort von Menschen, doch von Masaki keine Spur. Sie stellten ihr Gepäck in einer Ecke ab und warteten. Der erste Eindruck von Flughafen in Honolulu konfrontierte sie mit vielen merkwürdigen und ungewohnten Anblicken. Sie sahen junge Mädchen, die sich in Mumus gehüllt hatten und leuchtend bunte Lace trugen. Ein älterer, grauhaariger Mann hatte ein rotes Hawaii-Hemd an. Es gab auch eine Gruppe japanischer Männer, die mit ihren Krawatten formell und adrett aussahen. Die ankommenden Passagiere fanden zu ihren Freunden und Angehörigen, die auf sie gewartet hatten. Ein Lächeln erstrahlte auf vielen Gesichtern, die Menschen umarmten sich und eine Gruppe nach der anderen verließ den Flughafen. »Masaki ist nicht da«, meinte Kyoshi Chujo beunruhigt zu Eisuke Akizuki. »Er sollte uns doch hier treffen.« »Ja, das stimmt. Merkwürdig.« Die Menge lichtete sich. Die Passagiere, die mit ihnen angekommen waren, verließen die Ankunftshalle. »Wie grässlich, an einem solchen Ort zu stranden«, murmelte die für gewöhnlich gut aufgelegte Katsuki Yohara hilflos. »Hier kennen wir uns überhaupt nicht aus.« Genau in diesem Augenblick näherte sich ein schmächtiger, mit einem Hawaii-Hemd bekleideter junger Mann, der sie von einer Ecke der Ankunftshalle aus beobachtet hatte. »Präsident Yamamoto? Von der Soka Gakkai?« Seine Frage klang ein wenig zögerlich. Shinichi Yamamoto erkannte das Gesicht des jungen Mannes wieder. »Ja, danke, dass Sie gekommen sind!« Daraufhin entspannte sich der Junge und lächelte offen und freundlich. »Ich bin Toni Harada, Mitglied der Junge Männerabteilung.« »Ich kenne Sie«, entgegnete Shinichi. »Wir sind uns schon einmal begegnet.« »Das stimmt. Wir trafen uns einmal in der Zentrale der Soka Gakkai, bevor ich nach Hawaii ging«, erwiderte Harada. Er legte einen Lei, den er für diesen Anlass vorbereitet hatte, um Shinichis Hals und schüttelte seine Hand. Man konnte von den Gesichtern der anderen ablesen, wie erleichtert sie nach Haradas unerwartetem Willkommensgruß waren. Doch als Harada jedem einen Lei geschenkt hatte, meinte er: »So, nun muss ich aber los.« Als Harada im Begriff war zu gehen, sagte Shinichi: »Vielen Dank. Müssen Sie schon weiter?« »Ja, jetzt, nachdem ich Sie willkommen geheißen habe, gehe ich.« »Gibt es noch andere hier?« erkundigte sich Shinichi. »Nun, ich weiß nicht. Ich komme nicht von Oahu. Ich lebe auf der Insel Hawaii. Ich habe einen Brief aus Japan erhalten, in dem stand, dass Sie nach Honolulu kommen würden, und deshalb bin ich hergeflogen.« »Ach so. Können Sie hier irgendwo übernachten?« fragte Shinichi. »Ja, danke. Ich wohne bei meiner Tante. Machen Sie sich bitte meinetwegen keine Sorgen. Auf Wiedersehen!« Harada, der sich der Notlage der Gruppe überhaupt nicht bewusst war, befürchtete, dass er stören würde, wenn er zu lange bliebe. »Nun, lassen Sie uns doch morgen früh wieder zusammenkommen«, schlug Shinichi vor. »Ich wohne im Kaimana Hotel.« »Ja, gern«, antwortete Harada gut gelaunt, als er mit raschen Schritten davoneilte. Die Reisenden blickten ihm erstaunt nach. Als Harada fort war, überfiel sie wieder ein Gefühl der Hilflosigkeit. In der Ankunftshalle gingen nach und nach die Lichter aus. Allmählich wurde es still, und schließlich wirkte die Halle ganz verlassen. »Wo um Himmels Willen ist Masaki?« platzte der leicht aufbrausende Yukio Ishikawa mit zorniger Stimme heraus. »Sensei, ich gehe raus und suche ihn«, erbot sich Kyoshi Chujo. »Akizuki, ich sehe mich draußen nach ihm um. Schau doch bitte hier drinnen nach.« Damit verschwand Chujo zusammen mit Akizuki, um nach Masaki zu suchen. Nach kurzer Zeit kehrte Akizuki zurück. ohne Masaki gefunden zu haben. Wenige Augenblicke später kam auch Shujo. »Sensei, ich habe Masaki nicht finden können. Aber draußen wartet ein Auto des Kaimana-Hotels. Es ist schon sehr spät. Warum also lassen wir uns damit nicht zum Hotel bringen?« Alle waren mit Shujos Vorschlag einverstanden und brachen mit dem Auto zum Hotel auf. Das Kaimana-Hotel war ein einfaches, dreistöckiges Gebäude, genau am Ende des Strandes von Waikiki. Als sie dort ankamen, war es fast 2 Uhr nachts. Nachdem sie ihr Gepäck auf die Zimmer gebracht hatten, trafen sie sich alle spontan in Shinichis Zimmer. Es war schon ziemlich lange her, seit sie im Flugzeug das Abendessen bekommen hatten. Jeder war hungrig und sah völlig erschöpft aus. »Klar habe ich Hunger«, gab Shinichi zu und sprach das aus, was jeder dachte. Aber in der Nähe des Hotels gab es keinen einzigen Laden und das Geschäftszentrum lag ein ganzes Stück entfernt. Es gab auch keinen Zimmerservice mehr, vielleicht wegen der späten Stunde. Shinichi packte etwas Nori, etwas getrockneten Seetang, aus, den er aus Japan mitgebracht hatte, und verteilte ihn stückchenweise. Alle sahen niedergeschlagen aus. Niemand nahm sie bei ihrer ersten Auslandsreise in Empfang. Sie hatten nichts außer getrockneten Seetang, um ihren Hunger zu stillen. Sie kamen sich einsam und verlassen vor. Shinichi spürte, was sie alle fühlten, sagte jedoch mit fröhlichem Lachen, »Wie wir hier so zusammen Nori essen, das wird in der Zukunft zu einer kostbaren Erinnerung werden. Ist der Gedanke nicht aufregend, dass heute Nacht in unserer Lebensgeschichte ein großartiges Drama eröffnet wird?« Shinichis Worte lockten keinen so richtig hinter dem Ofen hervor. Doch in seiner Nähe zu sein und sein zuversichtliches Lächeln zu sehen, schien ihr Unbehagen zu zerstreuen. Draußen vor dem Fenster hielt sich noch die tiefe Dunkelheit vor der Morgendämmerung. Ungefähr zu der Zeit, als Shinichi und seine Begleiter das Kaimana-Hotel erreichten, befand sich Nagayasu Masaki in einem Gasthaus, das eine japanisch-amerikanische Familie bewirtschaftete. 4 Tage zuvor war er von seinem Wohnort Washington D.C. nach Honolulu geflogen und verbrachte seitdem seine Zeit damit, mit den wenigen Mitgliedern, die verstreut in der Gegend wohnten, Kontakt aufzunehmen und sie zu ermutigen. Ursprünglich hatte Masaki die unmissverständliche Nachricht erhalten, dass Shinichi und seine Mitreisenden am 1. Oktober um 22 Uhr eintreffen sollten. Diese Ankunftszeit stand auch in der Seikyo Shimbun, die einen Zeitplan der beabsichtigten Auslandsreise Präsident Yamamotos veröffentlichte. Ab dem frühen Morgen des 1. Oktober, an jenem Tag, an dem Shinichi ankommen sollte, war Masaki damit beschäftigt, die etwa 20 Mitglieder auf der Insel zu besuchen, um ihnen die für den Abend vorgesehene Ankunft des Präsidenten zu bestätigen. Yumiko Nagata, die in Japan Gruppenleiterin der junge Frauenabteilung gewesen war und jetzt eine wichtige Rolle dabei spielte, den Kontakt zu den Mitgliedern auf Hawaii herzustellen, sowie ein Mitglied der junge Männerabteilung von Hawaii begleiteten ihn. Am Abend, nachdem sie ihre Runde beendet hatten, brachten die beiden jungen Männer Yumiko Nagata zurück zu ihrer Wohnung. Ein Luftpostbrief aus Japan lag dort für sie. Er kam vom Auslandsbüro der Soka Gakkai. Rasch öffnete sie den Umschlag und fand darin die folgende Nachricht. »Wir unterrichten Sie hiermit über eine plötzliche Änderung des Reiseplans. Die ursprünglich für 22 Uhr vorgesehene Ankunft am 1. Oktober ist auf den 2. Oktober 7.55 Uhr verschoben worden. Der Flug hat dieselbe Nummer, JAL 800. Bitte informieren Sie alle Betroffenen.« Diese Nachricht verschlug den dreien die Sprache. Eilig verließen sie die Wohnung, sprangen ins Auto und machten sich daran, die Mitglieder noch einmal zu Hause zu besuchen. Sie informierten nicht nur jeden über die geänderte Ankunftszeit, sondern baten alle auch darum, am nächsten Morgen um 6 Uhr zum Flughafen zu kommen. Es war schon fast 22 Uhr, als sie ihre zweite Tour zu den Wohnungen der Mitglieder abgeschlossen hatten. Auf dem Rückweg hielten sie ihr Auto am Tantalus Hill an, von dem man die Stadt Honolulu überblicken konnte. Als sie auf der Kuppe des Hügels standen, entfaltete sich vor ihren Augen ein grandioses Panorama nächtlicher Lichter. Zu ihrer Rechten lag der Flughafen. »Morgen werden wir Präsident Yamamoto am Flughafen begrüßen«, sagte Masaki und seine Stimme zitterte ein wenig vor Aufregung. »Sensei kommt nach Hawaii. Das ist wie in einem Traum«, rief Yumiko Nagata. »Morgen wird Hawaii einen Neubeginn erleben.« Auch aus ihrer Stimme klang Begeisterung. Der Gedanke daran, Präsident Shinichi Yamamoto bald auf Hawaii willkommen zu heißen, vertrieb die Müdigkeit, die sich im Laufe des Tages eingestellt hatte, als sie von Mitglied zu Mitglied eilten. Die nächtliche Brise auf ihren verschwitzten Gesichtern tat ihnen gut. Doch fast genau zur selben Zeit befand sich Shinichis Flugzeug kurz vor der Landung auf dem Flughafen von Honolulu. Nachdem Masaki zu seinem Gasthaus zurückgekehrt war, begann er sofort, Daimoku zu chanten. »Ich kann den Morgen kaum erwarten«, dachte er. »Dann werden wir Präsident Yamamoto in den Vereinigten Staaten begrüßen können. Den ersten Schritt in Richtung Kosenrufu auf weltweiter Ebene wird Sensei hier auf Hawaii machen. Ich muss mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass seine Ermutigungsreise ins Ausland zu einem Erfolg wird.« Masaki chantete mit noch größerer Kraft Daimoku. Beim Chanten erinnerte er sich an jeden der bitteren Kämpfe, die er hatte ausfechten müssen, seit er im Mai vor 3 Jahren als ausländischer Student nach Amerika gekommen war. 5 Tage nach seiner Ankunft in Los Angeles, in Amerika, dem Land seiner Träume, hatte er die Nachricht vom Tod seines Vaters erhalten. Er versank in Traurigkeit. 4 Tage später bekam er morgens einen ermutigenden Brief von Shinichi, den er immer wieder las. Shinichi schrieb: »Mein lieber Masaki, wie traurig, wie untröstlich müssen Sie sein. Doch ich bete dafür, dass Sie sich selbst treu bleiben, Ihre Lebensaufgabe erfüllen und dabei jede Art von Trauer und jede Schwierigkeit überwinden können. Und dass Sie sich zu einem Menschen entwickeln werden, der mutig Verantwortung übernimmt.« Als Masaki diesen Brief las, musste er weinen. Das waren jedoch keine Schmerzenstränen. Sie flossen aus einer tiefen Leidenschaft und eine ganz neue Entschlossenheit stieg in ihm hoch. Masaki erhob sich energisch aus der Welt des Leidens und begab sich mutig auf den Weg des fleißigen Studiums. Um Geld für die Studiengebühren zu verdienen, suchte er sich verschiedene Nebenjobs. Dazu gehörte, dass er eine Kegelbahn bediente und Teller wusch. Gleichzeitig studierte er ernsthaft. Ein Jahr später erfuhr er dann, dass der zweite Präsident der Soka Gakkai, Josei Toda, gestorben war. Für Masaki, der eine einsame Schlacht in einem fremden Land führte, war das, als hätte er seine geistige Stütze verloren. Damals erhielt er ebenfalls einen ermutigenden Brief von Shinichi, der ihn aus der Tiefe seines Leidens herausholte. Shinichi hatte geschrieben: »Vergessen Sie Ihre wahre Aufgabe nicht. Versäumen Sie es nicht, sich zu einem Menschen zu entwickeln, der für die ganze Welt Verantwortung und Führung übernimmt.« Shinichis leidenschaftlicher Appell ließ ihn erkennen, dass die Zeit gekommen war, in der Todas Schüler aufstehen und damit beginnen mussten, ernsthaft nach Kosenrufu zu streben. 2 Jahre später, am 3. Mai 1960, wurde Shinichi Yamamoto der dritte Präsident der Soka Gakkai. Masaki und die anderen Mitglieder in den USA freuten sich außerordentlich über diese Nachricht. Kurz darauf erhielt Masaki von Shinichis Frau Mineko einen Luftpostbrief mit der Information, dass der neue Präsident und ein paar Begleiter in der nahen Zukunft einen Besuch in Amerika planten. In demselben Brief erkundigte sich Shinichi, ob es Masaki möglich sei, für kurze Zeit nach Japan zurückzukehren. Er wollte ihn gern bei der Planung des Besuchs mit dabei haben. Der Wortlaut seiner Botschaft ließ klar erkennen, dass Shinichi sich über die finanzielle Belastung, die eine Reise nach Japan Masaki auferlegen würde, Sorgen machte. Masaki freute sich sehr. Gleichzeitig empfand er Dankbarkeit. Anfang September betrat Nagayasu Masaki überglücklich den Boden Japans, jenes Landes, das er liebte. Sein Herz platzte vor Erwartung, als er daran dachte, nach so langer Zeit Präsident Yamamoto wiederzusehen, der ihn ständig ermutigt hatte. Während er versuchte, seine Aufregung im Zaum zu halten, fuhr er direkt vom Flughafen zur Soka Gakkai-Zentrale. »Ich bin gerade eben angekommen«, sagte er in bester Laune, als er Shinichi Yamamoto dort erblickte. »Hallo, willkommen daheim«, rief Shinichi. In dem Augenblick, als Masaki Shinichis warme, wohlvertraute Stimme hörte, füllten sich seine Augen mit Tränen. Zu Masaki mit den rot gerenderten Augen sprach Shinichi: »Als sie nach Amerika gingen, dachte ich, sie würden dort kräftiger werden, aber stattdessen scheinen sie abgenommen zu haben.« Das Sakko, das Masaki trug, war ihm viel zu groß und ließ seinen schmächtigen Körper noch zarter erscheinen. Masaki schaute an seinen Ärmeln hinunter, die nur seine Finger frei ließen, und gab schüchtern zu: »Eigentlich habe ich dieses Sakko von meinem Schwager in Amerika ausgeliehen. Es ist ein bisschen zu groß.« Da er seinen gesamten Lebensunterhalt mit Teilzeitjobs bestreiten musste, konnte sich Masaki keinen neuen Anzug leisten. »Ach so«, erwiderte Shinichi. »Es muss schwierig für Sie sein, mit dem Geld über die Runden zu kommen. Haben Sie ein Geschenk oder ein Souvenir für Ihre Mutter kaufen können?« »Ja, ich habe ihr ein Kostüm gekauft.« »Sie haben selbst keinen Anzug für sich, aber Kleider für Ihre Mutter gekauft? Wie bewundernswert. Nun, dann kaufe ich Ihnen einen Anzug.« Shinichi kaufte Masaki einen neuen Anzug und schenkte ihn ihm. Er saß perfekt und auch die Farbe stand ihm gut. Masakis Hochgefühl und Dankbarkeit steigerten sich noch. Die Pläne für die erste Ermutigungsreise ins Ausland begannen in einer freudvollen Atmosphäre. Masaki berichtete alles, was er über die Lebensumstände in Amerika wusste. Yasushi Muto und das übrige Personal des neu eingerichteten Auslandsbüros waren seine Zuhörer. Er besprach mit ihnen den Plan in allen Einzelheiten. Da die Mehrzahl der Sogagakai-Mitglieder in Amerika Frauen waren, schlug Masaki vor, dass eine Leiterin der Frauenabteilung zur Reisegruppe gehören sollte. Masaki blieb ungefähr 10 Tage in Japan. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten bereitete er sich emsig darauf vor, den Präsidenten und seine Begleiter zu empfangen. Dann begab er sich nach Honolulu, um auf die Ankunft Shinichis und seiner Begleiter zu warten. Nachdem Nagayasu Masaki die Mitglieder besucht hatte, um sie über die Änderung der Ankunftszeit zu informieren, kehrte er in sein Gasthaus zurück. Am nächsten Morgen machte er sich vor 5 Uhr auf den Weg zum Flughafen. Als es zu dämmern begann, kamen die Mitglieder nach und nach am Flughafen an. Jeder hatte einen Lei mitgebracht und trug am Revers einen glänzenden, runden Sogagakai-Anstecker in Gestalt eines fliegenden Kranichs. Mehr als 20 Mitglieder kamen zur vereinbarten Zeit von 6 Uhr zusammen. Die meisten sahen sich zum ersten Mal, und es machte Mut, plötzlich festzustellen, dass so viele Freunde von Kosen Rufu auf Hawaii lebten. Während sie sich miteinander bekannt machten, kamen sie ins Gespräch. Einige fotografierten, um eine bleibende Erinnerung an diesen Anlass zu haben. Obwohl es inzwischen nach 7 Uhr war, blieb die Beleuchtung an den Schaltern der Fluggesellschaften noch aus und kein einziger Angestellter ließ sich blicken. Masaki wurde immer besorgter. Schließlich erschien ein Mitarbeiter am Schalter der Pan American und Masaki erkundigte sich auf Englisch nach dem JAL-Flug 800, der planmäßig um 7.55 Uhr landen sollte. Der Angestellte machte ein verwundertes Gesicht. Um die Zeit sollten gar keine Flüge ankommen und was JAL 800 anging, so hatte dieser Flug bereits am Abend zuvor stattgefunden. Masaki war bestürzt. Aus seinem Gesicht schien alle Farbe zu weichen. Er bat Yumiko Nagata, ihm noch einmal den Luftpostbrief zu zeigen, den sie am Tag zuvor aus Japan erhalten hatte. Darin stand klar und deutlich als Ankunftszeit 2. Oktober 7.55 Uhr. »Wie konnte so etwas passieren?«, fragte sich Masaki. Während der Präsident und seine Begleiter bereits angekommen waren, blieb ihm jetzt nur noch, ihr Hotel anzurufen. Doch ihm fiel ein, dass er nicht wusste, in welchem Hotel sie untergebracht waren. Masaki fand ein Telefonbuch und begann, alle größeren Hotels in der Gegend anzurufen. Jedes Mal bekam er jedoch zu hören, dass sich unter den Gästen niemand mit dem Namen befand. Hiroto Hirata, ein Japan-Amerikaner der zweiten Generation, der sich auf Hawaii einigermaßen auskannte, meldete sich daraufhin zu Wort. »Es gibt ein kleines Hotel namens Kaimana, in dem oft Besucher aus Japan absteigen«, begann er. Ich kann wirklich nicht glauben, dass der Präsident dort wohnen würde, aber prüfen wir es doch zur Sicherheit nach. Hirata suchte die Telefonnummer heraus, rief das Hotel an und erfuhr, dass der Präsident und seine Begleiter tatsächlich dort wohnten. Daraufhin drängten sie sich alle in einige Autos und machten sich auf zum Kaimana Hotel. Als Masaki daran dachte, wie Präsident Yamamoto und seine Begleiter sich bei ihrer Ankunft auf Hawaii gefühlt haben mussten, ohne Begrüßung, Mutterseelen allein auf dem Flughafen, da hätte er weinen können. Schlimmer noch, der Schock betäubte ihn.